Herzlich willkommen zum Podcast-Format Die Vertriebsstimme mit Ihrem Gastgeber Tom Jehle. In 30-minütigen Folgen erwarten Sie spannende Interviews und jede Menge Content zum Thema Vertrieb. Im Experten-Talk teilen erfolgreiche Vertriebsverantwortliche, Geschäftsführer und Experten ihr Wissen mit uns. Hören Sie, was im Vertrieb wirklich zählt und erfahren Sie, wie analoge Formate auch in Zeiten der Digitalisierung im Vertrieb funktionieren. Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jehle und ich freue mich heute, ich habe heute einen ganz speziellen Gast. Ich habe den Carsten Acken, Geschäftsführer und Gründer der IT-ONNET, die er 2003 gegründet hat, die derzeit 45 Mitarbeiter beschäftigt mit dem Hauptsitz in Düsseldorf. Und seit Januar 2021 ist das Unternehmen im Rahmen der Nachfolgeregelung als Tochterunternehmen in die Medialine AG gegangen. Carsten hat mehr wie 40 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche. Er war vom jungen Vertriebsbeauftragten bei der Firma Matthiessen Daten in Düsseldorf bis hin zum Vertriebsleiter, zu dem er 1983 aufstieg. Und erste Erfahrungen als Geschäftsführer hat Carsten bei der Beurer AG gemacht von 96 bis 2001, wo er für den Bereich IT-Services verantwortlich war. Carsten ist zudem auch erfahrener Referent, sowohl bei firmeninternen Veranstaltungen, großen und kleinen Bühnen sind große und kleine Bühnen sind für ihn nichts Fremdes. Und auf den Veranstaltungen wird seine fachliche Expertise zu aktuellen Themen aus der IT-Branche sehr geschätzt. Herzlich willkommen, Carsten. Schön, dass du Zeit nimmst für das Interview heute.
Ja, danke, Tom. Danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier mit dir ein bisschen über Vertrieb plaudern kann. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf und ich freue mich drauf, so einen erfahrenen Menschen bei mir in der Vertriebsstimme zu haben, der viel erzählen kann, sicher aus seiner Historie. Mit 40 Jahren Berufserfahrung kann man viel erzählen. Ich habe noch nicht ganz die 40 Jahre. Ich bin erst so bei guten 30 Jahren, aber ich könnte auch schon, ich glaube, Stunden füllen mit meinen Erfahrungen. Aber da wird die eine oder andere Story sicher heute kommen und da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Carsten, zum Einstieg mal, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was hat dich denn so in den Vertrieb geführt damals vor 40 Jahren? Warum bist du als junger Mensch in den Vertrieb gegangen?
Das ist eine richtig gute Frage, weil ich habe mir das eigentlich gar nicht gewünscht. Ich bin ein gelernter Industriekaufmann und ich habe meine Ausbildung abgeschlossen 1978, ja, 1978 bei einem Energieversorger im öffentlichen Dienst. Und ich stand damals vor der möglichen Einberufung zur Bundeswehr. Und ich habe mich Gott sei Dank da herumdrücken können, wenn ich mal so sagen. Begeistert war ich ohnehin nicht davon, den Griff zur Waffe zu machen. Aber ich brauchte nicht verweigern. Ich hatte damals so eine kleine Krankheit, die belächelt man heute. Ich hatte ein Zwölffingerdarmgeschwür. Und da haben sie mich gleich ausgemustert. Ich habe gedacht, nee, den können wir ja nicht gebrauchen. Und das war für mich ein Startschuss, um aus dem öffentlichen Dienst rauszukommen. Und ich habe mich ehrlich wirklich ganz unsortiert einfach irgendwo beworben und bin zum Glück, bin ich an ein Systemhaus gekommen, also an einen Fachhändler, der damals EDV verkauft hat. Also Büromaschinen, sagte man dazu auch noch, Magnetkontencomputer waren das noch. Also die hatten keine Bildschirme, man hatte ein Magnetkonto. Und ich wurde dort Juniorverkäufer. Richtig spannende Sache, dieses Unternehmen. Und der Unternehmer, der hatte am Ende 1996, also das Unternehmen leider insolvent gegangen ist, 150 Mitarbeiter, hat selbst Rechner und Server gebaut. Der hat mich wirklich sehr, sehr gefördert. Und da bin ich dem eigentlich heute noch dankbar für. Also ich habe sehr viele Feldtrainings gemacht bei dem Hersteller Kienzle damals. Ich habe Verkaufsseminare besucht, habe da viele Verkaufstrainer kennengelernt Und dann bin ich los und habe akquiriert. Früher, ja, das ist jetzt für viele, die hier zuhören, die werden sich wahrscheinlich wundern, sagen, was, wovon redet er da? Wir haben Karteikarten gehabt, da standen unsere Kunden drauf. Wir haben noch richtig mit dem Telefon und den gelben Seiten, das ist ein Telefonbuch, da sind Branchenunternehmen drin, ja, haben wir akquiriert, also wir haben angerufen. Ich habe auch wirklich Hardcore-Vertrieb gemacht, in Industriegebiete reingefahren, man hat einen Kunden besucht und man hatte den Auftrag, in Gottes Namen bei keinem Unternehmen vorbeizugehen, sondern da einfach mal anzuklingeln. Und so habe ich auch in der Tat den Vertrieb, sage ich mal, quasi auf der Straße gelernt. Also Straßenzug links rauf und rechts wieder runter. Das waren schon sehr spannende Erlebnisse. Und dann habe ich so mit 21 Jahren, also 1979 war ich 21, ging ein Jahr vorbei, ich hatte meine Trainings und dann jetzt sollte ich los und verkaufen. Und ich kann nur sagen, ich habe so viele Pleiten erlebt, dass ich wirklich nach, glaube ich, 18 Monaten habe ich wirklich gedacht, ist das wirklich das Richtige für dich? Und was war das Problem? Ich wollte eigentlich immer das machen, was mir die ganzen Verkaufstrainer vermittelt haben. Also ich habe im Prinzip habe ich versucht, die nachzustellen. Und dann habe ich irgendwann, ich habe auch wortwörtlich gesagt, diese Schauspielerei, das macht mir keinen Spaß und das bin ich ja gar nicht. Und ich glaube, das war so ein Lossagen davon, weil ich glaube, dann habe ich irgendwann gemerkt, authentisch muss es sein. Und ich habe tolle Verkaufstrainer auch gehabt, die mich gecoacht haben, die mit mir zum Kunden gefahren sind und mir dann gesagt haben, Akten. Du musst gar nicht zu viel von der Technik wissen und du musst den Kunden nicht unbedingt jetzt hier ausbilden, sondern du musst ein bisschen mehr schauen. Schau mal, was er auf dem Tisch hat. Da hat er ein Bild mit seiner Familie. Schau mal, was er auf dem Kalender hat, das an der Wand hängt. Da sind Bergsteigerbilder drauf. Versuch doch mal, mit dem Kunden auf eine Augenhöhe zu kommen und mit ihm eine persönliche Bindung herzustellen. Und dann habe ich gelernt, ja, Vertrieb ist ja eben nicht nur, dass man dem Kunden mit Gewalt was verkaufen will, sondern ja, man baut ein Vertrauen eigentlich auf zum Kunden. Und dann ist bei mir auch so der Knoten geplatzt. Also ich habe dann in der Tat so mit Mitte 20 habe ich richtig tolle Projekte schon bearbeitet und erfolgreich auch abgeschlossen.
Super spannend. Ja, ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht. Ich hätte jetzt sagen können, du hast gerade meinen Lebenslauf vorgelesen. Bei mir war das recht ähnlich damals. Ich bin so ein paar Jahre versetzt nach dir in den Vertrieb gekommen, aber wir hatten genau die gleichen Themen. Wir hatten auch gelbe Seiten. Also gelbe Seiten, weiß nicht, wer das noch kennt. Carsten hat es ja schon gesagt, das ist ein Telefonbuch, wo Telefonnummern drin standen. Und wir hatten auch die gelben Seiten und haben auch wirklich in den gelben Seiten Unternehmen rausgesucht und haben die angerufen. Also damals gab es noch keine DSVGO. Da war die Konformität sowieso nicht gegeben, aber das haben wir damals schon, vor 30 Jahren haben wir das getan. Und genauso, das war so die Königsdisziplin, in ein Industriegebiet zu fahren und zu irgendwelchen potenziellen Kunden Straßenzug links, rechts reinzugehen und auch einem IT-Leiter oder EDV-Leiter damals, wie du ja auch schon gesagt hast, EDV-Leiter zu fragen, ob der zufällig im Haus ist und mit dem ein kurzes Gespräch zu führen. Und mir ging es ähnlich. Ich habe auch viele Trainings besuchen dürfen, auch viel beim Hersteller. Ich wurde bei einigen großen Herstellern auch mehr oder weniger ausgebildet. Viele verschiedene Verkaufstrainer habe ich kennenlernen dürfen. Und mir fällt da so eine Story ein. Ich hatte damals so ein Spin-Training, also diese Verkaufstechnik Spin. Und da geht's ja um Situation, Problem, Implikation und Nutzenfragen. Und da haben wir halt die Fragen ausgearbeitet. Und ich habe mir dann so eine Seite mit den Fragen gemacht und saß dann beim Kunden und habe diese Fragen von oben nach unten durchgearbeitet. Und der hat mich mehr oder weniger aus dem Büro geschmissen.
Also wie so ein Verhör, ja?
Genau, der hat zu mir gesagt, also wollen Sie was verkaufen oder wollen Sie jetzt Ihre Fragetechnik testen hier? Und das war nicht ganz so gut. Da habe ich mir das dann auch irgendwann abgewöhnt und habe gesagt, okay, ich kann sowas schon nutzen, aber ich soll es vielleicht nicht so offensichtlich machen und vielleicht eher einfach der sein und verkaufen, also diese Authentizität an den Tag zu legen, wie du das gesagt hast. Und was ich auch noch spannend fand, und das ist für mich auch heute noch, das gilt für mich heute noch, nicht den Kunden auszubilden. Das finde ich eigentlich, du hast es vorher auch gesagt, mit Technik überfrachten den Kunden und dem Kunden jegliches Detail zu erklären. Das finde ich auch heute, das hat für mich heute noch viel mehr Bestand, wie es vielleicht schon mal gehabt hat. Das fand ich einen ganz, ganz tollen Input von dir. Aber spannend, wie du dich da entwickelt hast. Und dann kamst du dann irgendwann in diese Vertriebsleiterrolle. Bist du dann, oder wie lief das dann noch? Du bist vom Juniorverkäufer wahrscheinlich in die Seniorität gekommen oder in die Key-Account-Ecke gekommen, oder wie lief das denn nach?
Ja, wenn man, da kann ich sicherlich jungen Leuten auch noch einiges mitgeben. So nach ungefähr 79, 83, nach 4 Jahren, war ich dann so gut, also ich habe mich auch so gut gefühlt, dass ich gedacht habe, ich verdiene hier viel zu wenig, ich kann woanders viel mehr verdienen. Und ja, ich meine, wer schon lange in der IT ist und die Cebit kennt, der weiß ja, da dreht sich ja immer das Karussell. Jedes Jahr sieht man die gleichen Leute, aber mit einem anderen Namensschild oder auf einem anderen Stand, ja. Und das ging in der Branche, das habe ich recht schnell gelernt. Und ja, erfolgreiche Verkäufer wurden natürlich auch abgeworben. Und ich hatte dann eben jemand aus dem Softwarebereich, der ging zu einem anderen Unternehmen und sagte, hier ist es richtig cool. Und dann habe ich gesagt, okay, rede ich mal mit denen. Und die haben mir nur ein paar Euro oder damals 20 Jahre noch D-Mark mehr gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich kündige ja, ich hau jetzt hier in den Sack. Und dann habe ich da angefangen als Vertriebsbeauftragter für eine Branche. Ich habe also am Anfang auch Softwarelösungen verkauft. Die Hardware war ja, weil sie proprietär war, schob man ja automatisch mit drunter her. Ne? Der Kunde hat eben immer eine Softwarelösung gekauft. Und das war damals Baubranche. Die haben also eine Softwarelösung für die Baubranche gehabt. Und ich habe dann dort angefangen zu verkaufen. Das hat genau 5 Monate gedauert. Da war das Unternehmen insolvent. Also war ich jetzt nicht schuld, möchte ich hoffen. Das war die Firma David Computer. Die hat dann an Ericsson verkauft. Und ja, ich habe dann gewechselt und bin wieder zu Kienzle gegangen, aber eben nicht zu den Fachhändlern, sondern direkt zum Hersteller. Das machen heute auch viele. Die arbeiten beim Systemhaus und dann gehen sie direkt zum Hersteller, zu Dell oder Fujitsu oder wie die alle heißen, und verdienen dort recht gut. Aber es ist natürlich eine andere Beratung beim Hersteller. Und dann ja, haben sie es eigentlich auch nicht so richtig gut erwischt. Ich musste von Düsseldorf nach Köln. Das ist ja, für einen Düsseldorfer ist ja sowieso Köln eigentlich die verbotene Stadt. Aber ich habe mich mit den Menschen da gut verstanden. Das war alles prima. Aber der Firma Kienzle ging es damals auch nicht so besonders. Das war dann schon 84. Ich war 11 Monate dort und habe dann gesagt, nee, die Fahrerei. Und ich musste dann, ich kam von Düsseldorf, musste von Köln dann immer weiter runter nach Bonn, Siegburg. Und ich bin also immer weiter weg von zu Hause gewesen. Und meine Wege wurden immer länger, um nach Hause zu kommen. Und da habe ich auch mal gedacht, nee, also das, der Erfolg war jetzt auch nicht da so überragend. Und da hat mich mein erster Arbeitgeber in dem Bereich, die Firma Matthiesen, angesprochen und gesagt, magst nicht zurückkommen. Und ja, dann bin ich zurückgegangen und habe dort nach 2 Jahren war ich Fachbereichsleiter, also so Teamleiter quasi, für eine Branche, für den Vertrieb, für die Software und für den Support verantwortlich. So eine kleine Firma in der großen Firma. Und irgendwann war ich Prokurist, auch da eben hauptsächlich für den Vertrieb verantwortlich. Ja, das war so meine Karriere. Und Matthiesen, die haben damals einen Erdrutsch erlebt, richtig bergab, sind in die Insolvenz gegangen. Und ja, so habe ich auch mal eine Insolvenz erlebt. Aber als Führungskraft zwar war ich nicht so richtig nah dran, Insolvenzen zu erleben. Ist auch was. Also ich habe schon auch eine als Firmenchef erlebt, aber dazu vielleicht dann später. Also erstmal diese Insolvenz hat dann dazu geführt, dass ich einen Einstieg in die Selbstständigkeit bekommen habe. Denn einer unserer Partner hat gesagt, das ist doch interessant, was ihr da macht und lasst uns doch gucken, ob wir davon nicht etwas auffangen können. Und ich war dann bei Beurer zuerst, bevor die an die Börse gegangen sind, in einem Tochterunternehmen, eine eigene GmbH mit 24,5% beteiligt. Und das war der Einstieg in mein Unternehmerleben eigentlich, 1996. Ja. Okay.
Und da bist du 2001 dann raus wieder aus dem und
ja, hast dann... Dann kam die spannende, Geschichte des neuen Marktes. Also ich hatte wirklich bei Beurer eine erlebensreiche Zeit. Ich habe heute noch Mitarbeiter, die mit mir damals zusammen bei Beurer gearbeitet haben. Also interessant, in diesen 5 Jahren bei Beurer, da haben wir 4-mal den Namen gewechselt. Also wir haben angefangen als SHS Informationstechnik und Tochter der Beurer, der Beurer GmbH. Dann wurden wir zur Beurer Informationstechnik. Dann sind wir im Rahmen des Börsengangs 1999 mit der Beurer AG verschmolzen. Und nach einem Jahr habe ich sehr spannende Gespräche mit wirklich interessanten Menschen aus der IT geführt, mit Herrn Schick von Bechtle, unter anderem, weil die Firma Beurer AG eben mit dem Platzen der großen neuen Marktblase ist es dem Unternehmen eben auch nicht gut gegangen. Und man hat versucht, den IT-Service eben am Markt zu verkaufen. Und dann hießen wir SIMAC Beurer Informationssysteme. Ist auch nicht gut gegangen. Da habe ich das erste Mal Insolvenz angemeldet. Ich hatte drei Shareholder in der Firma, die holländische SIMAC, die deutsche SIMAC und die Beurer Aktiengesellschaft. Und die haben uns da wursteln lassen, haben uns leider aber die Verträge genommen. Die haben die woanders fakturiert, in eine andere GmbH, und meine Leute haben nur geschafft. Und die haben das Geld kassiert. Und da musste ich nach 11 Monaten, bin ich nach Köln gefahren zum Amtsgericht und habe einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Man muss das nicht gemacht haben, aber die Erfahrung mitzunehmen, das war eine spannende Zeit damals. Und das war auch eine Leidenszeit. Aber weißt du was? Das Tollste, was daraus entstanden ist, ist die IT-Onet. Und die habe ich ja immerhin erwachsen bekommen.
Da haben wir jetzt den Bogen zur IT-Onet gespannt. Dann hast du die IT-Onet gegründet neu, oder ist die aus dieser Beurer-Insolvenzgeschichte entstanden, oder wie lief das dann?
Ja, die habe ich neu gegründet. Ich habe aber einiges eben aus der Beurer-Zeit mit übernehmen können. Also man hat ja den Insolvenzverwalter, dem gehört ja dann erstmal die nicht zahlungsfähige Firma. Und der versucht natürlich dann auch vieles zu versilbern. Und ich habe einige Assets aus dem Unternehmen übernehmen können, viel am wichtigsten Mitarbeiter, die gesagt haben, ja, mit dem Akten würden wir zusammenarbeiten. Und das ist ja, muss ich sagen, auch etwas, was ich toll finde, wo ich sehr dankbar für bin, ja, dass man solche Mitarbeiter hat, die sagen, ja, das ist, also wir haben jetzt in 5 Jahren 4-mal den Namen gewechselt, mal gucken, was der jetzt Spannendes anstellt. Ja, da gehört ja dann auch mal schon viel Vertrauen zu. Und ich habe viele Mitarbeiter von damals, also wir haben mit 5 angefangen, aber wir haben von diesen ehemaligen Mitarbeitern im Laufe eines Jahres haben wir gut dann ein Dutzend am Jahresende zusammen gehabt. Also wir haben die alle langsam reingeholt ins Unternehmen, und das Unternehmen ist recht gut gewachsen. Also dann zeitweise waren wir ja über 60 Mitarbeiter mit einem Tochterunternehmen im Schwarzwald, in Hüfingen bei Villingen-Schwenningen. Haben wir auch noch ein Tochterunternehmen gehabt mit 15 Mitarbeitern. Und IT-Onet ist auch heute noch ein gutes, bekanntes, gut positioniertes Unternehmen im Markt. Und 18 Jahre, also erwachsen. Und mit dem Erwachsenwerden, wird der Carsten Akten in diesem Jahr 63. Da musste er schon mal ein bisschen schauen, was mache ich denn mit meinem Kind? Wie geht's denn weiter? Und deswegen habe ich die Nachfolge geregelt im vergangenen Jahr und habe mich mit den Brüdern Martin und Stefan Hörhammer darüber einigen können, dass die IT-Onet jetzt einer von 5 Gesellschaften in der Medialine AG ist. Und ich habe auch schon gute Erfahrungen jetzt in der Zeit, denn das ist ja seit Juni letzten Jahres, und das tut dem Unternehmen gut, das tut den Mitarbeitern, glaube ich, sehr gut, das tut den Kunden gut. Und wir sind da herzlich aufgenommen und performen richtig.
Schön, schön, schön zu hören. Schön auch, dass die Nachfolgeregelung dann geregelt ist entsprechend in dem Unternehmen. Ich glaube, das war dir wahrscheinlich auch wichtig, dass da eine Nachfolge, dass es sauber geregelt ist. Ja. Cool, coole Sache. Und du bist aber noch aktiv tätig jetzt, oder gehst du jetzt eher in diese, ich habe so das Gefühl, so die Leidenschaft, dieses Thema vor großem und kleinem Publikum zu sprechen, Beschäftigst dich du mehr mit dem Vortragsredner oder Speaker oder bist du noch aktiv im Business jetzt?
Bin ja schon so ein bisschen der Oberverkäufer. Also, und ich sage auch manchmal, ich habe von IT keine Ahnung, gucken mich alle an und dann sage ich immer, eigentlich kann ich nur verkaufen. Das ist jetzt sicherlich etwas übertrieben dargestellt, soll aber ruhig ein bisschen provozieren. Ich glaube, dass ich recht viel von IT verstehe, aber ich sage auch ganz ehrlich, wir haben noch niemals aus einem PC eine Festplatte ausgebaut oder eine Platine oder irgend sowas. Da habe ich auch bei meinen Jungs immer zugeguckt, wie die das gemacht haben. Den Videorekorder habe ich auch von meinem Junior programmieren lassen, wenn ich mit meiner Frau ausgegangen bin. Ich wollte einen Film sehen und gesagt, stell mir mal ein, dass ich den Tatort da wieder sehen kann, wenn ich dann nach Hause komme. Also da waren die alle fitter als ich. Aber ich glaube, dass ich die Zusammenhänge in der IT recht gut erkennen kann, dass ich zukünftige Trends gut erkennen kann. Und dass ich, und das ist das Wichtigste, glaube ich, was man als Vertriebler wissen muss, man muss die Sprache des Kunden sprechen. Dass ich es auch dem Kunden gut erklären kann, wie das funktioniert, warum das für ihn ein Vorteil ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und welchen Mehrwert es hat, mit uns zusammenzuarbeiten und ja, sein Unternehmen zum Beispiel in der jetzigen Zeit eben im Rahmen der Digitalisierung nach vorne zu bringen, Wettbewerbsvorteile für sein Unternehmen daraus zu schaffen.
Ja, lass uns mal nochmal ein bisschen über das Thema Vertrieb sprechen. Ja. Was denkst du heute aus deiner Sicht und mit deiner Erfahrung, wie entwickelt sich der digitale Vertrieb weiter in Unternehmen? Wie wird es weitergehen? Ich meine, wir haben jetzt durch Corona natürlich eine extreme Beschleunigung der Digitalisierung erfahren. Viele Unternehmen haben dann auch einfach Dinge umgesetzt wie Marketing Automation, um an neue Leads zu kommen, haben natürlich sich mit Dingen wie Zoom-Meetings oder wie Online-Meetings auseinandersetzen müssen. Was denkst du, wie wird diese Entwicklung weitergehen? Wir können heute nicht mehr so zum Kunden fahren. Wir müssen viel online machen. Wie schätzt du die Situation ein? Wie geht es da weiter?
Also das kann man gar nicht so ganz genau sagen, weil es wahnsinnig facettenreich ist. Und ich finde, es ist auch ein riesengroßes Experimentierfeld. Was passt zu mir? Was passt zum Kunden? Was passt zum Produkt, das ich da verkaufe? Und ja, wenn man über Digitalisierung im Vertrieb spricht, dann lasse ich noch mal ein bisschen die Vergangenheit Revue passieren und sage, okay, der direkte Kontakt natürlich. Shake hands, in die Augen gucken, die Tasse Kaffee trinken, sich nah zu sein, ist ein enormer Vorteil. Und ich bin immer, und das bin ich nach wie vor, jemand, der sagt, ein Kunde braucht einen persönlichen Ansprechpartner, der braucht einen Menschen. Der muss Vertrauen zum Menschen haben. Also meine Verkäufer verkaufen, ja, das machen, glaube ich, nicht nur meine, das machen alle Verkäufer, in erster Linie mal sich selbst. Als eine Person, die vertrauenswürdig ist, den Kunden zu beraten und ihn zu einer Entscheidung hinzuführen. Denn ohne Verkäufer trifft der Kunde ja sicherlich auch eine Entscheidung. Das beweisen ja die Online-Shops beispielsweise. Da wird ja auch viel entschieden auf Klick und ja, digitalisierter Verkauf. Was ist das? Das sind so, so viele Dinge. Das ist der Online-Shop. Ich war letztens in einem Shop drinne. Da habe ich was, man musste sich anmelden, um etwas zu bekommen. Ich habe einen Gutschein bekommen. Ich musste mich jetzt registrieren. Um den Gutschein auszuwählen, musste ich mich registrieren. Dann habe ich automatisch ein Abonnement. Ich habe mir das vorher wirklich gut durchgelesen. Habe ein Abonnement abgeschlossen. Und ich habe geschaut, habe die Ware bekommen. Erst dann konnte ich kündigen. Und wie konnte ich kündigen? Das steht dann irgendwo im Kleingedruckten. Ich habe dann irgendwo gefunden, okay, ich habe aber einen Chat gesehen. Dann bin ich an den Chat gegangen und habe in den Chat was eingegeben und hat auch sofort jemand geantwortet. Allerdings mit ganz komischen, verdrehten Sätzen. Und ich habe gedacht, okay, ich sag mal, der hieß, hatte wirklich einen deutschen Namen, ich sag mal Stefan. Und ich schreibe, hallo Stefan, ja, ich habe folgendes Problem, ich finde eure Ware toll, aber ich möchte kein Abonnement, wie komme ich wieder raus? Und er hat mir geantwortet, sehr freundlich, aber wieder mit einem verdrehten Satz. Und dann habe ich nach dem dritten Mal, wo ich was eingemacht habe, gesagt, auch meine Sätze wurden verdreht. Und dann habe ich gesagt, Moment, spreche ich hier vielleicht, habt ihr da ein KI eingesetzt? Ja, und ja, ich vermute, dahinter war ein Computer, der zwar nicht Stefan. Und ja, ich war am Ende erfolgreich. Ich bin aus dem Vertrag rausgekommen, aber es war schon sehr irritierend. Und das ist wieder für mich so ein Beweis, dass es doch besser ist, mit Menschen zu sprechen. Also selbst wenn der vielleicht nicht so gut Deutsch spricht, aber dass man einfach sieht, okay, da ist jemand, der nimmt ein Problem auf, face to face, und der schafft eine Lösung herbei. Also irgendwie KI ist, glaube ich, noch nicht so richtig, aber es wird sich entwickeln. Also das ist das eine. Das zweite ist ja, du hast gerade eben von SEO, glaube ich, auch gesprochen. SEO-Marketing, wie komme ich denn an neue Kunden dran? Spannende Themen sind das. Und ich glaube, ja, die werden das Neukundengeschäft antreiben. Aber jeder Kunde, der mit SEO zum Unternehmen findet, wenn es um Beratungsthemen geht, wie in Investitionsgüter, IT oder Maschinenbau oder so, da glaube ich, das wird man nicht online machen können. Da wird man mit SEO sicherlich Neukunden akquirieren können. Aber den Abschluss, den werden immer noch Berater machen, Verkäufer machen. Ja, jetzt habe ich noch das Wort Berater genannt. Ne? Das ist auch interessant. Das ist so, dass wenn du heute Visitenkarten schaust, dann steht drauf Sales Manager, und wir hatten früher stand Systemberater. Und irgendwann habe ich mal einen Kollegen gehabt, das fand ich so toll, der hat gesagt, ey, wir schreiben da drauf Verkäufer, wir wollen doch verkaufen. Warum soll der Kunde nicht sehen, dass wir dir was verkaufen wollen? Ja, und dieser Beruf hat irgendwie, wenn man denkt gleich an Klinkenputzer vielleicht oder was weiß ich, der hat immer irgendwie so ein bisschen so einen Negativ-Touch. Dabei ist ein Verkäufer doch eigentlich jemand, der einen Kunden berät und zu einer Entscheidung führt, der sich ohne Verkäufer schwer tut, wo er unsicher ist.
Das genau diese Frage stelle ich mir auch immer. Warum haben die Verkäufer oder Verkäuferinnen das Verkäuferhandwerk, warum hat das so einen schlechten Ruf? Und warum versuchen so viele das irgendwie, ich habe es immer genannt, das Tarnen auf der Visitenkarte? Dann bin ich Business Development Manager oder bin ich Key Account Manager oder bin ich was auch immer. Warum stehen wir nicht einfach dazu und sagen, hey, ich bin Verkäufer, ich bin dazu da, dem Gegenüber zu einer Kaufentscheidung zu helfen. Die Entscheidung für den Kauf, da helfe ich dabei. Das hat nichts mit Totreden und über den Tisch ziehen oder irgendwas zu tun, sondern auf eine ehrliche, vertrauensvolle Art und Weise dem Menschen zu helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Unter Berücksichtigung seiner Herausforderungen, die er hat. Und dafür die bestmögliche Lösung mit dem Kunden gemeinsam zu entwickeln. Das ist mein Verständnis von Verkaufen. Und dann kann ich auch wirklich Verkäufer draufschauen. Dann habe ich mich immer gefragt, aber irgendwie nie eine richtige Antwort bekommen. Aber ich sehe, dir geht es da gleich.
Ja, genau. Genau. Ganz spannend. Also, und den größten Sprung, was digitalen Vertrieb angeht, glaube ich, den haben wir gemacht letztes Jahr Mitte März mit dem ersten Lockdown. Da habe ich auch eine Vertriebsmannschaft von insgesamt 6 Mitarbeitern, 2, die mehr im Innendienst sind und 4, die eben eigentlich mehr im Außendienst sind. Und die konnten jetzt ihre Autos erstmal stehen lassen. Und wir haben, eins haben wir gemacht, wir haben sehr schnell uns mit unseren Kunden in Verbindung gesetzt. Klar, wie geht's euch? Wie läuft euer Business? Wie seid ihr IT-mäßig aufgestellt? Können wir euch da helfen? Also wir haben ganz viele Unternehmen umgestellt auf die Microsoft Cloud-Plattform Office 365. Und wir haben, glaube ich, auch dann sehr schnell gelernt, über diese Plattform auch zu kommunizieren. Also viele Verkaufsgespräche führen wir eben heute über Teams. Und ja, ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen Neukunden und Bestandskunden. Den Neukunden kennt man schon. Der wählt sich jetzt ein und ist vielleicht noch nicht so versiert und sagt, Mensch, toll, wir gucken mal, jetzt sehen wir uns mal auf einer ganz anderen Plattform. Ist das nicht spannend? Und wir haben Corona, wie geht's dir denn? Und ich sehe gerade, du bist zu Hause in deinem Homeoffice. Und was hast du da für ein Bild hinter dir an der Wand hängen? Und dann, man redet ganz anders mit einem Bestandskunden als mit einem Neukunden. Mhm. Und insofern ist das also die Videokonferenzsysteme, glaube ich, in dieser Zeit super, super gut, um mit den Bestandskunden in Verbindung zu bleiben und sogar noch näher zu kommen. Denn wir beide wissen, je mehr man von sich erzählt und vom Kunden erfährt, umso näher kommt man sich ja. Also, und man erfährt plötzlich und sieht ja noch mehr Dinge. Wie lebt denn der? Ja, manche haben das Kind auf den Schoß gehabt. Und gesagt, Mensch, das ist ja nett, ihr Kind kennenzulernen. Das ist ja toll, wie heißt er denn? Ja, und winkt man mal in die Kamera. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und ja, wir machen gerade Homeschooling. Ja, also man ist auch bei den Menschen in den aktuellen Problemen. So, und ich glaube, wenn man einem Kunden oder einem Menschen so nahe kommt, ja, dann ist eine Kaufentscheidung nicht mehr so weit weg. Dann Absolut. Wird er sagen, ja, hilf mir, was muss ich tun? Und ziel den Auftrag ein oder schick mir schnell das Angebot, ich kriege da was drunter. Ja? Mhm. Weil er sich dann eben gut fühlt.
Absolut, denk ich auch. Und ich hab das im letzten Podcast auch schon mal das eine oder andere Mal gesagt. Ich habe in der Wirtschaftswoche einen interessanten Bericht gelesen über ein Unternehmen, weil du gerade gesagt hast, der Firmenwagen blieb erstmal stehen. Die haben im letzten Jahr, die Firmenwagen haben sie sonst irgendwie 40.000 Kilometer gefahren und letztes Jahr haben sie 10.000 Kilometer gefahren auf dem Firmenwagen und haben aber trotzdem mit dem Kunden proaktiv, permanent, per Videocall mit dem Kunden Geschäfte gemacht. Also es geht schon auch über Videocalls mit dem Kunden Geschäften, Kaufabschluss zu tätigen.
Und wobei, das muss man lernen. Ne? Also das ist so... Ja. Wenn man heute, also die ersten Betriebsversammlungen, die ich einberufen habe, da waren alle Kameras aus. Und jetzt habe ich die Leute ja sowieso nie gesehen. Also sonst, wenn ich ins Büro komme. Wir haben bis letztes Jahr noch 1500 Quadratmeter gehabt, also wirklich groß. Wir haben Seminarräume gehabt, große Seminarräume. Es gibt keine Schulungen mehr hier. Also und die Leute werden wahrscheinlich auch nie mehr so tutto completo hier ins Haus reinkommen, wie es vor der Zeit mal war. Also das Thema, das Mix Büro und Homeoffice wird wahrscheinlich in einem gewissen Anteil so bleiben, wie es heute ist. Im Moment ist es noch recht schlimm. Also heute sind wir, glaube ich, 10 Mitarbeiter, weil ich einfach gesagt habe, Leute, kommt doch bitte mal ruhig wieder rein. Ja, so nicht alle auf einmal, ja. So, aber früher bin ich halt rumgelaufen, habe die Hand gegeben, habe gesagt, hallo Peter, wie geht's dir denn? Ist alles gut? Und dann habe ich so ein bisschen Puls gefühlt quasi auf. Wie geht's meinen Mitarbeitern? Wir sind hier heute drauf, ja. Und wenn es da ein Problem gegeben hat, dann wusste ich auch, warum ja vielleicht die Leistung nicht so besonders gut war an dem Tag. Und dann geht's ins Homeoffice, dann sind die alle weit weg und dann sagt man, okay, wir machen eine Teamsversammlung. Ich erzähle euch mal ein bisschen, wo stehen wir, wie sieht's mit der Pandemie auf, wie sind wir darauf eingestellt und wo stehen wir denn überhaupt, was erzählen unsere Kunden. Und dann schalten sich alle ein und glaubst mir, keiner macht die Kamera an. Und dann sehe ich meine Leute wieder nicht und dann habe ich gesagt, hey Leute, macht mal die Kamera an, ich will euch mal sehen. Und dann kam so zaghaft, kommen dann so ein paar Leute, der sagt, okay, na gut, wenn das denn will. Also diese Hemmschwelle, ja, die ja noch da ist bei den Menschen. Also sag mal, wir haben ja auch schon, ich weiß nicht, ob du auch ein Apple iPhone hast, ne, ruhig, dann Werbung muss man nicht mehr für die machen, die haben genug, aber Apple iPhone hat ja schon immer FaceTime. Ehrlich, ich habe das FaceTime nie benutzt und ich muss mir auch sagen, weiß gar nicht warum, aber ich fand es auch besser zu telefonieren, als jemand beim Sprechen zu sehen. Mittlerweile finde ich das, was wir gerade machen, einfach genial.
Ja, ja, absolut.
Und also man muss reinkommen, es wird eine Routine. Und ja, als Chef muss man seine Mitarbeiter mal auffordern, mach mal die Kamera an. Und ich mache es auch mit dem Kunden und ich würde es auch mit einem Neukunden tun. Sagen, würde sie gerne mal sehen. Ist die Kamera kaputt? Oder
ich habe gerade letzte Woche mit einem Kunden von mir gesprochen und hat ein Verkäufer zu mir gesagt, ja, ich hatte eine Videokonferenz mit einem Kunden von mir und da waren 6 Leute drin in der Videokonferenz und er hat da irgendein neues Produkt vorgestellt und von den 6 haben sich 5 die Kamera abgeschaltet. Er sagte, ich habe mich so unwohl gefühlt dann, weil nur einer die Kamera anhatte und die anderen hatten die Kamera aus. Dann habe ich gesagt, und warum hast du nicht gefragt am Anfang? Warum hast du gesagt, hey, Leute, so können wir uns darauf verständigen, dass wir alle die Kamera jetzt einschalten. Sie sehen mich und ich würde Sie auch ganz gern sehen. Sollen wir nicht alle jetzt die Kamera aktivieren? Ich sage, das ist doch das Einfachste der Welt. Das kann man doch sagen. Und dann sagt er so, ja stimmt, hätte ich eigentlich machen können.
Müssen.
Aber er hat sich dann das ganze, er hat sich das ganze Gespräch irgendwie wahrscheinlich nicht so richtig wohlgefühlt. Und ich glaube, da ist niemand böse, wenn man am Anfang sagt, hey, komm, lass doch die Kamera einschalten, damit ich dich auch sehen kann. Das kriegt vielleicht so ein bisschen Reaktionen auch mit. Das spricht ja nichts dagegen, das zu tun. Also bin ich
der Felsenfest. Also in dem Bereich wird sich das eben noch besser entwickeln. Die Plattform wird noch größer. Die Tools, ob das jetzt Microsoft Teams ist oder wir sind jetzt mit Google, wie heißt es, Meet, Google Meet unterwegs. Wichtig ist eigentlich, ja, wir selber sehen es bei uns selbst. Mitarbeiter haben so ein bisschen diese Hemmschwelle. Natürlich haben Kunden die auch. Und das ist natürlich, als Verkäufer kann man doch offen damit umgehen. Ich habe letztens einen gehört, der hat dann gesagt, ja, würden Sie vielleicht bitte die Kamera anmachen? Oder haben Sie keine, dann schicke ich Ihnen eine. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht, ja. Wenn einer sagt, ja, ich habe gar keine, ja. Ja, dann kriegt der von mir eine Amazon-Lieferung, so ein Ding kostet 40 Euro, ja. Dann sage ich beim nächsten Mal, und jetzt schalten Sie mal ein. Jetzt können wir uns doch mal sehen.
Funktioniert sie auch, die Kamera.
Also es ist in beide Richtungen. Kommunikation geht immer in beide Richtungen. Ja, und da, ja, wir entwickeln gerade etwas Neues, würde ich sagen. Vielleicht heute nicht mehr so ganz so neu wie vor einem Jahr, aber es gibt immer noch Menschen, die verstecken sich halt lieber. Aber das wird offener werden.
Jetzt hast du ja in deiner Karriere sicher viele Verkäufer gesehen. Du hast ja vorher auch kurz erklärt, dass ihr selber immer wieder die Verkäufer weiterbildet. Was würdest du sagen, was macht einen richtigen Top-Verkäufer aus? Was ist ein richtiger Top-Verkäufer? Welche Skills muss er haben? Oder wie muss der sein, ein Top-Verkäufer? Ich kategorisiere immer ganz gerne so, ich sage immer, es gibt Verkäufer, es gibt Top-Verkäufer oder es gibt Verkäufer, es gibt gute Verkäufer und es gibt Top-Verkäufer. So kategorisiere ich es ganz gerne für mich. Wenn wir jetzt die Kategorie Top-Verkäufer uns mal anschauen, was meinst du?
Also als erstes meine ich, zeichnet den Top-Verkäufer aus, dass er wirklich ein Verkäufer sein will und nicht sagt, ich möchte den Kunden nur beraten. Mit nur beraten wird er wahrscheinlich nichts verkaufen. Also ein Verkäufer ist eben jemand, der Entscheidungen herbeiführt. Und der sollte auch sagen, ich bin ein Verkäufer. Das kann man dem Kunden auch sagen. Na klar, ich will dir was verkaufen. Also man muss dazu stehen. Ich sage sogar, Vertrieb ist der tollste Job der Welt. Verkaufen ist das Beste, der schönste Job der Welt. Also das Erste, hinter dem Job stehen. Das Zweite ist, er sollte sehr netzwerkfähig sein. Neugieriger Mensch sein, der sich immer wieder interessiert. Und zwar nicht nur für das, was er verkauft, sondern auch für das, was seinen Kunden begeistert. Auch den Menschen begeistert. Ja, er muss sein Produkt beherrschen. Also ein Top-Verkäufer weiß genau, was er verkauft. Ein Top-Verkäufer weiß auch, was der Wettbewerb, wo der Wettbewerb vielleicht Stärken hat und Schwächen hat. Aber der kennt sein Produkt, der kennt den Bedarf des Kunden. Und es muss jemand sein, eben der kontaktfreudig ist, der ein Netzwerk pflegt, um immer weiter seinen Kundenstamm zu erweitern. Und ja, wir haben verschiedene Typen Verkäufer, das weißt du auch, Tom. Es gibt die, denen kann man 100 Bestandskunden geben und da kommen im Jahr 2, 3 vielleicht dabei. Und dann gibt es welche, gibt man 10 Bestandskunden und dann haben die am Jahresende plötzlich 50. Ja, und es ist unterschiedlich. Beides sind Top-Verkäufer, egal. Der eine ist eben in der Lage, Bestandskunden sehr eng an sich zu binden und der andere ist eben in der Lage, auch wirklich einen Abschluss herbeizuführen, einen neuen Kunden zu gewinnen und zu begeistern. Das sind unterschiedliche Typen. Und beide muss man auch entsprechend einsetzen in seinem Team.
Absolut. Ja, Carsten, wir sind schon zeitlich sehr fortgeschritten mittlerweile. Ich glaube, wir sind schon über die 30 Minuten, die ich normalerweise immer einplane. Ich habe an alle Gäste immer so eine Abschlussfrage. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt auf deine Antwort bei dieser Frage. Weil jemand mit 40 Jahren Erfahrung, der hat bestimmt einige Tage, die richtig schön waren in seinem Berufsleben. Also, meine Frage ist immer, was war der schönste Tag in deinem Berufsleben, deinem bisherigen Berufsleben? Wenn es einen Tag gibt, es können auch mehrere sein, aber meistens ist es so, dass den Interviewgästen bei mir immer so ein Thema spontan in den Kopf kommt, in den Gedanken kommt und dann, das ist es dann meistens.
Ja, wir reden vom Berufsleben, ne? Also das muss ich nochmal hervorheben und betonen, nicht, dass meine Frau nachher sagt, wie konntest du nicht unseren Hochzeitstag erwähnen? Also wir reden vom Berufsleben. Und ja, ich habe ja mit 42 Jahren in dem Beruf habe ich ja vieles erlebt, Höhen, aber auch Tiefen. Also heftige Niederlagen wie Insolvenzen. Ich habe kurz darüber erzählt. Ich glaube, dass der schönste Tag war, glaube ich, der 12. Dezember 2002. Da bin ich beim Notar in Düsseldorf rausgegangen und habe die IT&Net GmbH gegründet. Ich war zum ersten Mal Unternehmer, Gründer, 100% Unternehmer, also nicht Anteilseigner. Ich konnte zum ersten Mal selbst bestimmen, in welche Richtung es geht. Ich hatte vorher einen Businessplan gemacht und der Businessplan ist anerkannt worden. Ich habe Gründerdarlehen natürlich nehmen müssen. Das Geld lag nicht irgendwo rum. Also ich habe wirklich da hart gearbeitet, viel argumentiert, musste das ja auch alles verkaufen. Also ja, und der 12.12. war dann doch der Tag, wo man gesagt hat, so, und jetzt geht's los, jetzt wirst du Unternehmer. Und ich glaube ja, diesen Tag, den kann ich, glaube ich, als einen ganz besonderen hervorheben.
Schön, dass du uns daran teilhaben lässt. Also das ist sicher ein sehr besonderer Tag und man merkt es auch daran, dass du dich natürlich genau an dieses Datum erinnerst, wann das war und wann du die Firma gegründet hast und offiziell dann zum Unternehmer wurdest. Also ich glaube, das ist, kannst jetzt nur von mir nachvollziehen, auch für mich war es ein wunderschöner Tag, als ich, bei uns in Österreich ist es ja nochmal ein bisschen anders wie in Deutschland. In Österreich braucht man ja eine Befähigung, damit man Unternehmensberater sein kann. Und mir ging es ähnlich im letzten Jahr, Anfang des Jahres, als ich meinen Befähigungsnachweis des Landes oder des Land Vorarlbergs bekommen habe, dass ich jetzt offiziell als Unternehmensberater beraten darf. Das war auch ein schöner Tag, der mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Also daher kann ich das gut nachvollziehen. Carsten, mir hat es super viel Spaß gemacht, das Interview. Ganz tolle Einblicke, die du uns da vermittelt hast aus deiner langjährigen Erfahrung raus. Und vielen Dank von meiner Seite für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, die du investiert hast. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal möglich ist, dass man irgendwann mal wieder sich treffen kann. Und ich würde dich dann wirklich ganz gerne auch mal treffen. Und ja, vielleicht gemeinsam mal einen Kaffee trinken oder einfach das mal weiterführen, was wir jetzt begonnen haben. Also, mir hat sehr viel Spaß gemacht, mir hat unheimlich viel Freude gemacht und nochmal vielen Dank von meiner Seite.
Danke dir, Tom. Ja, es hat mir genauso viel Spaß gemacht, nochmal ein bisschen zu erzählen und so auch ein bisschen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft so ein bisschen hin und her zu springen. Und ja, insofern schauen wir beide positiv nach vorne. Wir werden zusammen einen Kaffee trinken.
Vielleicht auch mal das eine oder andere Kaltgetränk.
Auch gerne, ja. Okay, Tom, super. Carsten, vielen Dank.
Mach's gut und
bleib gesund. Und
gute Zeit. Danke dir.
Okay, dir auch.